Hüslop uncut.
Schönen guten Tag. Die FDP hat einen neuen Chef, der Kanzler steckt im Beliebtheitskeller und die Arbeitsministerin bezeichnet die Deutschen als Einheitsbrauen. Über all das spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Professor Werner Patzelt.
Einen schönen guten Tag.
Herr Professor Patzelt, es freut mich, dass wir mal wieder beisammen sitzen. Ganz großes Thema, der Bundesparteitag der FDP vor wenigen Tagen. Der sollte ja eigentlich so eine Art Neustart für die Partei werden. Bevor wir darüber sprechen, vielleicht ein kleiner Blick zurück. Denn der Neustart ist ja nötig, weil die FDP wirklich am Boden liegt inzwischen. Bei der Bundestagswahl 21 kam sie noch auf über 11% der Stimmen. Jetzt bei der letzten Bundestagswahl nicht mal mehr auf 5%. Ich muss erst mal fragen, was ist denn da schiefgelaufen? Warum liegt denn die FDP so am Boden?
Der Punkt scheint mir der zu sein, dass die FDP bei ihren Versuchen in unserem Parteiensystem, in unserem politischen System, einen ihr angemessenen und von ihr auch glaubwürdig zu vertretenen Platz zu finden, dass sie bei diesem Versuch nicht erfolgreich gewesen ist. Lange Zeit, und das ist nun wirklich schon lange Zeit her, war sie ein Zünglein an der Waage. Sie konnte sich eher sozialliberal oder eher sozusagen klassisch freiheitlich aufstellen und dann der Union oder der SPD zu mehr zu verhelfen. Dann kommen irgendwann die Grünen ins Spiel und werden zum beliebten Bündnispartner der Sozialdemokraten. Dann gibt es für die FDP eben einen klaren Platz an der Seite der Union. Irgendwann kommt dann aber die PDS, Linkspartei, ins politische Spiel und noch später auch die AfD, woraufhin alle politischen Parteien versuchen, ja nicht rechts zu sein und ein Schutzschild gegen die AfD aufzubauen und folglich dann die Grenzen zwischen Mitte und links auch zu verschwimmen beginnen. Wo positioniert sich dann die FDP und wo positioniert sie sich in einer Zeit, in der sie selbst ihre Selbstverständigung dahingehend getrieben hat, dass sie ja keine wirtschaftskonservative oder wirtschaftsliberale Partei ist, dass ihr natürlicher Platz nicht an der Seite der CDU ist, sondern dass sie eine fortschrittliche, Freiheiten in jeder Hinsicht befördernde Partei ist. Wir sind zur Freiheit, das eigene Geschlecht selbst zu bestimmen, immer schon die Freiheit darüber, über das Leben ungeborener Kinder zu entscheiden. In einer solchen Lage ist die FDP eine weitere Mitte-Links-Partei geworden. Und Mitte-Links-Parteien haben wir in Deutschland ziemlich viele. Grüne, Sozialdemokraten, FDP und den größten Teil der CDU. Da findet man schwer einen politischen Platz. Und rechts gibt es die AfD, aber die gilt es ja auszugrenzen und nicht einmal die CDU traut sich mit der AfD zusammenzuwirken. Und somit ist das gesamte politische Spektrum im Grunde versperrt für die FDP, solange sie es nicht schafft, Freiheit, und zwar Freiheit nicht als sozusagen identitätspolitische Freiheitsrechte verstanden, sondern als Freiheit des Bürgers in einer gesamten Gesellschaftspolitik und Wirtschaftsordnung zu einem zentralen Leitstern zu machen. Und eine solche Justierung eines Kurses entlang von ideenpolitisch bewährten Grundsätzen, das verlangt mehr an Intellektualität, als die Anführer der FDP nun jahrelang bzw. jahrzehntelang aufzubieten in der Lage waren.
Tja, apropos Anführer der FDP. Jetzt gibt es ja einen neuen Oberindianer, Wolfgang Kubicki. Man hat allerdings gesehen vor wenigen Tagen, die Wahl war doch nicht ganz so einfach ausgemacht, wie man das zu Anfang gedacht hatte. Urplötzlich kam da noch eine Gegenkandidatin ins Spiel, Frau Strack-Zimmermann. Da waren viele erbost drüber, über die Art und Weise, wie das geschehen ist. Wie bewerten Sie den Ablauf?
Es ist immer fatal, wenn es in letzter Minute zu einer Kampfabstimmung kommt und gar in einer Lage, wo zuvor die Parteigranden sich wechselseitig zumindest formal oder simulierend versichert hatten, man sei sich einig darüber, wer der Kandidat sei und die Sache ginge glatt, um nämlich Geschlossenheit zu demonstrieren. Dass es aber dazu kommt, zu einem solchen, wie soll ich sagen, Verzicht auf handwerkliche Solidität bei der Bestellung einer Führungsriege, das ist ja der Hinweis darauf, dass die FDP in sich selbst zutiefst gespalten ist. Denn die Frage lautet doch, in welche Richtung soll die FDP gehen? Einfach ein Anhängsel der CDU zu sein, geht nicht mehr, weil die CDU dafür zu schwach geworden ist. Und die spannende Frage lautet, wie bindet man die AfD ins Parteiensystem ein? Und nachdem es unter FDPlern anscheinend überhaupt nicht geht, hier die AfD dabei zu unterstützen oder die Realos in der AfD zu unterstützen, sich gegenüber den Fundis oder den Radikalen durchzusetzen, weil das so ist, ist eben die Partei gespalten und bleibt gespalten und hofft darauf, dass die großen mundwerklichen Fähigkeiten des neuen Parteivorsitzenden die innerlichen und Denkprobleme der FDP übertönen und dass dann Wahlerfolge wieder einmal davon Abstand nehmen lassen, die innerlichen Probleme zu lösen.
Apropos Verhältnis zur AfD. Ganz großes Thema mittlerweile bei der FDP, wie zuvor schon bei der CDU, ist das Thema Brandmauer. Es gibt in der FDP die Leute, die sagen, die Brandmauer behindert uns nur, sie engt uns ein, die muss weg. Es gibt dann aber ein anderes Lager, das sagt, nee, also unbedingt, die brauchen wir. Es darf keinerlei Zusammenarbeit in irgendeiner Art und Weise mit der AfD geben. Wie bewerten Sie das? Wie sehen Sie das?
Ach Gott, diese Debatte, die kann man nur noch einige Monate lang laufen lassen und sich damit sozusagen selbst als politische Klasse beschäftigen. Ob eine Brandmauer bestehen bleibt oder nicht, das entscheidet der Wähler. Und das entscheidet zunächst der Wähler in Sachsen-Anhalt und dann der Wähler in Mecklenburg-Vorpommern und dann bei den Wahlen im nächsten Jahr der Wähler in Nordrhein-Westfalen. Wenn die Leute in Deutschland es eines Tages nicht mehr haben wollen, dass wir Allparteienkoalitionen von der Linken bis zur CDU oder von der CDU bis zur Linken haben, lediglich zu dem Zweck, eine Machtteilhabe der AfD zu verhindern und dann eben doch nicht zustande bringen, weil solche Koalitionen noch heterogener sind als die derzeitige Bundesregierung. Wenn die Leute im Lande das satt haben, wird die AfD ohnehin mit einer absoluten Mehrheit der Mandate zunächst einmal ausgestattet und dann ist die ganze Brandmauer-Diskussion unerheblich. Und die Kurzformel dafür lautet, ob die Brandmauer bestehen bleiben soll oder nicht, entscheidet der Wähler und genauso gehört es sich auch in einer Demokratie.
Apropos satt haben, was glauben Sie denn, wie lange es dauert, bis der Wähler es satt hat? Wird das jetzt schon im Herbst passieren?
Es spricht vieles dafür, dass die AfD in Sachsen-Anhalt die absolute Mehrheit der Mandate gewinnen kann. Und dann ist es ohnehin klar, dass dann die AfD auch regieren muss. Und ich sage bewusst regieren muss, denn beim Regieren wird die blaue Partei auch ihr blaues Wunder erleben. Insbesondere dann, wenn die Politik nach Möglichkeit vernünftig ausfällt und dann gegenüber den Delegierten oder den Teilnehmern von AfD-Parteitagen verteidigt werden muss. Denn dann werden schnell die eigenen Parteiführer als Systemlinge identifiziert und wird eingefordert, dass jener starke Politikwechsel doch stattfinden müsste, dessen wegen so viele Leute die AfD gewählt haben. Das, was wir von SPD-Parteitagen und Grünen-Parteitagen zur Genüge kennen, das wird sich auf den AfD-Parteitagen nach einer Machtübernahme der AfD in einem deutschen Bundesland potenziert wiederholen.
Zurück zur FDP. Strack-Zimmermanns Kandidatur hat ja für jede Menge Ärger gesorgt. Schadet sie der Partei?
Das hängt vom Blickwinkel ab. Wer glaubt, dass lediglich unangefochten gewählte Parteivorsitzende eine Partei stark machen, der kann das gerne glauben, sollte sich aber an bedeutende SPD-Politiker wie Martin Wieser wieder sowieso, den Mann, der sämtliche Leute aus seiner Kleinstadt kannte, erinnern, von dem man inzwischen kaum mehr den Namen erinnert, obwohl er mit überwältigenden Mehrheiten in Parteiführungsämter und zu Spitzenkandidaturen gewählt worden ist. Nein, Geschlossenheit als Fassade nutzt wenig. Vielleicht ist es sogar hilfreich, dass die Zerstrittenheit der FDP in inhaltlichen Fragen sichtbar geworden ist. Und dass eben die jetzige Parteiführung das tun muss, was der Parteivorsitzende Kubicki ja gesagt hat. Es geht jetzt nicht darum, die Partei innerlich zu einen, sondern es geht darum, sie wieder in die öffentliche Debatte und bei den Wahlen in die vorderen Ränge zu bringen. Folglich scheint mir eher, dass dieses reinigende Gewitter der FDP gezeigt hat, dass dieses unterm Deckel halten von tatsächlichen Spaltungen ihr weniger hilft, als sie geglaubt hat.
Apropos Kubicki, er hat ja jetzt eine Mammutaufgabe vor sich, eine Partei, die immer so zwischen 3 und 4% inzwischen nur noch rumdümpelt in den Umfragen, muss wieder auf 5% plus X geführt werden. Für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass Kubicki das schafft? Oder andersrum gefragt, rettet Kubicki jetzt die FDP, Herr Professor Patzelt?
Das können wir im Vorhinein nicht wissen. Man kann gerne auf Wunder hoffen und die einschlägigen Marienwallfahrtsstätten aufsuchen, bewaffnet mit dicken Kerzen. Aber ob das im Bereich der Politik so furchtbar viel hilft, da habe ich schon meine Zweifel. Schauen Sie, die FDP hat nicht nur keine gute Presse im Moment, sondern wahrscheinlich gibt es auch weiterhin Heckenschützen innerhalb der FDP, die es nicht akzeptieren werden, dass der Vorsitzende sagt, na, jetzt wisst ihr, wo der Hammer hängt. Ja, sie setzen sich in den Besitz des Hammers, wie die unterlegene Spitzenkandidatin ja gesagt hat, und werden dann versuchen, den Hammer selbst zu schwingen. Obendrein sind die nächsten Wahlen nicht gerade für die Wiederauferstehung der FDP günstig. Bei den ostdeutschen Landtagswahlen spielt die FDP nun wahrhaftig keine besondere Rolle. In Berlin wird sie auch nicht einen großen Durchbruch erleben können. Die Hoffnung bleibt bei Nordrhein-Westfalen. Ja, und dort hat ja der eigene Landesverband die FDP-Führung unlängst beschädigt. Infolgedessen bleibt abzuwarten, ob das kommunikative Geschick von Kubicki wirklich eine solche Mobilisierungsleistung entfalten kann, an deren Ende die FDP wieder gut dasteht.
Ja, jetzt haben Sie diese Hammergeschichte schon angesprochen. Für alle, die dies nicht wissen, Frau Strack-Zimmermann hatte ja das Bild eines Hammers, ironischerweise eines Gummihammers, gepostet im Netz und gesagt, dass man jetzt wieder zusammen die liberalen Nägel einschlagen müsse. So mancher denkt sich langsam, es ist jetzt mal gut, sie kann jetzt vielleicht mal ein bisschen ruhiger sein als diejenige, die unterlegen ist an dem Wochenende. Was halten Sie davon? Sollte Strack-Zimmermann jetzt mal einen Gang zurückschalten?
Es kann nicht schaden, wenn Unterlegene nicht öffentlich nachtarocken. Man versteht natürlich, dass wenn mein mich bezwungen habender Parteichef sagt, und jetzt weißt du, wo der Hammer hängt, auch wenn ich bloß 60 zu 40 gewonnen habe und nicht 80 zu 20, dann versteht man schon, dass es sozusagen die Versuchung gibt, hierzu auch noch was zu sagen. Und wenn man dann einen Gummihammer ins Bild stellt, dann ist ja eh klar, dass man nicht sozusagen den großen Vorschlaghammer meint, sondern das Ganze eher ironisch auffassen oder aufgefasst haben möchte. Es wäre gut, wenn Strack-Zimmermann, die ja ohnehin bei der Russlandpolitik ein sehr markantes Profil hat, innerparteilich auf allzu große Reibungsflächen mit dem Parteivorsitzenden verzichten würde. Die FDP muss schon innerlich zur Ruhe kommen, damit sie jene intellektuellen Aufgaben angehen kann, von denen ich ja vorhin ausführlich gesprochen habe.
Was wären denn jetzt die ersten Aufgaben, die Kubicki angehen müsste, um die FDP wieder auf Erfolgskurs zu bringen?
Er müsste innerparteiliche Kommunikation organisieren. Es reicht nicht, nach außen etwas zu vertreten, wenn dann die Gefolgschaft fehlt. Das erlebt ja derzeit der Bundeskanzler mit seinen Sprüchen auch immer wieder. Er müsste nach innen Debatte suchen. Wohin soll es wirklich gehen mit dem Kurs der FDP? Es reicht ja offensichtlich nicht, Wahlerfolge zu erzielen, denn nach Westerwelles großen Wahlerfolgen ist die FDP sogar aus dem Bundestag herausgefallen. Und die Lindner-Euphorie hat auch nicht lange getragen. Es braucht eine Bestimmung des Platzes der FDP im bundesdeutschen Parteiensystem. Mir persönlich will scheinen, dass das wirklich nur entlang der uralten liberalen Prinzipien gehen kann. Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen, liberale Wirtschaftspolitik, eine liberale Staatsordnung, eine Demokratie, die nicht unsere Demokratie ist, sondern unser aller Demokratie ist, mit Freiheitsrechten für jedermann. Aber das müsste man dann erst einmal innerparteilich durchsetzen oder mehrheitsfähig machen. Und dann kann man innerparteilich der Frage nicht ausweichen, wie man mit der AfD umgehen soll, im Falle, dass sozusagen die Notwendigkeit bestünde, dass Allparteienbündnisse gegen die AfD geschmiedet werden, zu denen die FDP beitragen könnte. Soll dann die FDP an der Seite von Sozialdemokraten und Christdemokraten wie in Sachsen-Anhalt den politischen Heldentod sterben, der in Wirklichkeit lediglich ein Verschmachten auf dem Schlachtfeld darstellt? Oder soll sie sagen, um der Freiheit willen müssen wir jetzt dafür sorgen, dass gemäß den Leitgedanken parlamentarischer Demokratie jene Partei regieren kann, die die Wahl gewonnen hat, also die stärkste Partei gewesen ist. Das sind ja nun wirklich existenzielle Fragen, nicht nur für die FDP, auch für die Union. Bloß die Union hat immer noch so viel Speck, dass sie sich hier auch Fehler leisten kann. Die FDP hat keinen Speck mehr. Und erst wenn das innerparteilich geklärt ist, dann kann sich das bekannte öffentliche Kommunikations Genie von Kubicki wieder zum Vorteil oder überhaupt zum Vorteil der FDP auswirken.
Ja, jetzt ging die Wahl ja nicht irgendwie 90 zu 10 oder 80 zu 20 aus, sondern 60 zu 40. Also das sind zwei Blöcke, die ja fast schon gleich groß sind, die sich da gegenüberstehen. Würde es denn die Erfolgschancen der FDP erhöhen, wenn man sagt, Mensch, mit dem linken Block, der hat uns nach der Ampel so reingerissen, von dem trennen wir uns jetzt. Würde es die FDP Erfolgschancen erhöhen auf Wiedereinzug in Parlamente?
Es ist paradox anzunehmen, dass die Spaltung einer Partei ihre Wähleranteile so sehr steigert, dass sie dann verstärkt in die Parlamente zurückkehren kann. Das ist ja derzeit ein Gedankenspiel auch bei der CSU, dass sie sich bundesweit mit den Freien Wählern zusammentut und der alte Traum von Franz Josef Strauß in Erfüllung geht, dass zwei C-Parteien dann wesentlich mehr Stimmen zusammenbringen als nur eine C-Partei. Und im Parlament könnten sie eh zusammenwirken. Die FDP hat nicht so furchtbar viel an Infrastruktur, an Substanz, an Mitarbeitern, an Geld, dass zwei Parteien schlagkräftiger sein könnten als eine. Und obendrein leidet unser politisches System ja eher an Zersplitterung und Polarisierung als an gelingenden Versuchen, sich zusammenzuraufen. Und wenn nicht einmal Freiheitliche sich zusammenraufen können, um gemeinsam etwas zu vertreten, ja, wie soll es denn dann zwischen FDP und AfD oder zwischen FDP und Grünen gelingen, die, welch letztere ja lange Zeit ihrerseits im selben politischen Futterbereich Konkurrenten gewesen sind.
Also, es braucht jetzt dringend Einigung statt Spaltung. Ich höre das schon heraus, Herr Professor Patzelt. Gehen wir mal von der FDP ein Stück weg zur CDU, zu einem Mann, den Wolfgang Kubicki als Eierarsch bezeichnet hat, nämlich zu Friedrich Merz. Der sitzt jetzt, wenn man sich mal die Beliebtheitswerte anschaut, absolut im Keller, was seine Kanzlerschaft angeht. Da stellt sich die Frage, warum eigentlich? Was hat ihn so tief reingeritten?
Naja, hier muss man schon etwas tiefer greifen und die Aussagen, er hätte das mit den kleinen Paschas oder mit dem Stadtbild nicht sagen sollen, das reicht alles nicht aus. Und auch die Tatsache, dass er einen Privatjet zu fliegen vermag und deswegen die Masse der Deutschen, die das nicht können und bei denen die Flugtickets allmählich auch unerschwinglich werden, dass das die Leute von ihm entfremdet. Das alles ist ein hilfloses Kratzen an der Oberfläche. Der tiefliegendste Grund ist der, dass Friedrich Merz gegen den Widerstand seiner Partei überhaupt erst zum Parteivorsitzenden gewählt werden konnte. Er ist gegen Angela Merkel ausgeschieden, er war lange Zeit weg. Die Partei wollte ihn nicht, oder besser gesagt, die Parteikader wollten ihn nicht, die Delegierten auf den Parteitagen. Lediglich mit Hilfe einer Basismobilisierung in der Union, die ganz wesentlich damals von der Werteunion betrieben worden ist, ist er an die politische Macht zurückgekehrt. Und dann fing er an, eine Reihe von strategischen innerparteilichen Fehlern zu machen. Die Werteunion wäre bereit gewesen, als Prätorianergarde sich um Friedrich Merz zu scharen und sämtliche Versuche, an seinem Stuhl zu sägen, durch die Entfernung der möglichen Säger, zu verunmöglichen. Von der hat er sich als erstes absentiert oder distanziert. Dann hat der Merkelianer wie seinen ersten Generalsekretär befördert, hat im Adenauerhaus nicht für ein Revirement gesorgt, da bleiben die ganzen Leute weiter tätig, die schon zu Angela Merkels Zeiten hilflos waren im Umgang mit der AfD und das durch diese berühmte schülerhafte Broschüre, die jetzt der AfD auch noch mitgeteilt worden ist, wieder unter Beweis gestellt, dass sie zu keinen strategisch vernünftigen Maßnahmen in der Lage sind. Kurzum, er hat sich in der eigenen Partei nicht durchgesetzt, weil er sozusagen everybody's darling sein wollte. Er wollte den etablierten Funktionärskader nicht enttäuschen, sondern auf seine Seite ziehen durch Konzilianz, weil er im Grunde ein freundlicher und umgänglicher Typ ist. Und er hat sich auf diese Weise jene entfremdet, die darauf gehofft haben, mit ihm gäbe es einen Politikwandel. Und damit sind wir beim nächsten und unbeseitigbaren Grund seiner mangelnden Popularität. Ihm blieb nichts anderes über, und er wollte auch nichts anderes, als mit Sozialdemokraten und oder Grünen zu regieren. Bei den Reformen, die unser Land aber braucht, ob das nun in der Wirtschaftspolitik, der Sozialpolitik, der Energiepolitik, der Verteidigungspolitik, Pipa und Po ist, bei all diesen Reformen ziehen aber oder streben Sozialdemokraten und Grüne in ziemlich andere Richtungen als ein großer Teil, nicht der ganze Teil. Also ein großer Teil der CDU. Das heißt, er hat sich mit Leuten zusammengetan, welche die Reformen, die unser Land braucht und von denen Merz bestimmt verstanden hat, dass unser Land diese Reformen braucht, die diese genau nicht wollen. Und weil er ja sich darauf festgelegt hat, dass er niemals mit Hilfe der AfD oder durch die Drohung mit der AfD die SPD disziplinieren wolle, weil er das ausgeschlossen hat, hat er sich freiwillig in die Geiselhaft bei der SPD begeben. Und in einer Geiselhaftslage hat noch kein gefangener Feldherr sonderlich gut ausgesehen. Und obendrein, und das ist dann sozusagen die Abrundung des Ganzen, es ist dann nicht so, als ob Friedrich Merz ein solcher Liebling der Massenmedien wäre, wie es einst Habeck oder die wunderschöne ehemalige Vorsitzende der Generalversammlung der Vereinten Nationen gewesen ist, die ja überall mit Wohlwollen und beschönigenden Ausführungen und Kommentaren rechnen konnten. Das alles ist bei ihm nicht der Fall. Er ist sozusagen das, was Helmut Kohl gewesen ist. Er ist sozusagen ein hilfloser, sich ständig im Ton vergreifender, nicht gerade Depp, aber immerhin einer, also der das Staatsschiff auf gar keinen Fall führen kann. Und das kommt dann alles zusammen und bringt ihn in diese traurige Lage, die nicht unvermeidlich gewesen ist, aber in die er sich selbst hineingesteuert hat.
Jetzt hat man so als Außenstehender immer den Eindruck, im Prinzip eine Krise jagt die nächste in der schwarz-roten Regierung. Wie ist es denn mittlerweile um diese Ehe bestellt, Herr Professor Patzelt? Reicht da noch so ein bisschen Eheberatung oder braucht es eigentlich schon einen Scheidungsanwalt?
Naja, wenn Sie in einer Ehe leben und haben die entsprechenden Verträge zum Eheschluss so ausgestaltet, dass auseinanderzugehen Ihnen keine Vorteile bringt, ja, dann müssen Sie entscheiden, was ist das größere Übel? Ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende? Und an dieser Stelle hat die Union noch keine Entscheidung getroffen, hat der Kanzler noch keine Entscheidung getroffen. Die SPD erträgt es ja immer schwerer, in CDU-geführten Regierungen tätig zu sein. Jeder erinnert sich noch, wie der Bundespräsident Union und SPD nachgerade zusammenzwingen musste, als der Versuch mit der Union, mit FDP und Grünen eine Koalition zu schmieden, kaputt gegangen war. Jeder weiß noch, dass mancher SPD-Anführer deswegen SPD-Vorsitzender wurde, weil er verheißen hat, seine Partei aus dieser üblen Koalition mit der Union zu befreien. Und jetzt ist man schon wieder in einer Koalition und hat außerdem nicht einmal die Finanzen und die Wirklichkeit auf seiner Seite. Früher konnte man ja immer sagen, diese uneinsichtige Union, sie verhindert sich dem sozialen Fortschritt, das Geld wäre alles da. Ja, das Geld ist nun nicht mehr da. Und wie weit man es denn sogenannten Reichen abpressen kann, ohne dass sie dann vollends in Trumps schönes Land, das war ironisch gemeint übrigens, auswandern. Das ist auch ein Experiment, auf das man sich vielleicht doch nicht einlassen sollte. Also, es ist nichts mehr da, womit die SPD ihre eigene Kundschaft erfreuen könnte. Und die CDU wiederum kann nirgendwo hinspringen. Sie kann nicht an die Seite der AfD springen, denn das würde die Union zerreißen, würde sie auch unglaubwürdig machen. Und folglich sitzt sich da und lässt Reden von Frau Baas so über sich ergehen wie ein Pudel, der auch noch gerne mit kaltem Wasser übergossen werden will.
Über Frau Baas sprechen wir gleich noch, aber vielleicht mal doch zu dem Punkt mangelnde Alternative sozusagen. Also Sie haben ja schon das Verhältnis mit einer Geiselhaft verglichen. Es gibt nicht wenige, die sagen, dann soll doch die CDU in Gottes Namen einfach die Regierung so, wie sie ist, aufkündigen und eine Minderheitsregierung bilden. Wäre das ein gangbarer Weg?
Naja, Minderheitsregierung kann man auf Landesebene schon machen. Das ist ja das berühmte Magdeburger Modell gewesen, wo die SPD damals die PDS an Bord genommen hat. Und das ging dann durchaus gut. Und das hat dann die SPD, die PDS so weit normalisiert, dass sie nach dieser Wahlperiode in einem anderen Bundesland, in Mecklenburg-Vorpommern, zum Koalitionspartner aufstieg. Man kann schon eine Minderheitsregierung machen, aber insbesondere als Brücke zu neuen Mehrheiten. Damals ging es in Sachsen-Anhalt darum, die PDS ins politische Spiel zu holen, um dann einen neuen Partner zu haben. Eine Minderheitsregierung, in der die Union sozusagen sich selbst und die AfD dafür fit machte, gemeinsam zusammenzuwirken. Ja, das könnte eine Perspektive sein auf Landesebene. Aber auf Bundesebene? Da brauchen Sie ja für alles und jedes den Bundesrat, weil sämtliche Gesetze von den Bundesländern ausgeführt werden und der Bundesrat sämtlicher Gesetzgebung zustimmen muss, die die Verwaltungsverfahren betrifft. Und das sind so gut wie alle Gesetze, kriegt man konfrontiert mit SPD geführten und Grün geführten Landesregierungen und den Koalitionen auf Landesebene, wo man mit SPD und Grünen zusammenwirken muss, kriegt man im Bundesrat keine Mehrheiten so leicht. Außerdem bei den großen Problemen des Landes hat eine Regierung wenig Autorität, die nicht einmal eine Mehrheit im Parlament hat. Und wie unwichtig Deutschland auf der internationalen Bühne geworden ist, das hat ja die Abstimmung in der UNO-Vollversammlung über die zeitweise Mitgliedschaft im Weltsicherheitsrat gezeigt, wo Deutschland hinter so großen Mächten wie dem heutigen Österreich und dem heutigen Portugal eine Bronzemedaille errungen hat, und das diesmal ausnahmsweise nicht als besonderen Triumph feiern muss. All das zeigt, auf Bundesebene ist das so furchtbar leicht nicht. Wenn die Union den Weg über Minderheitsregierung gehen wollte, muss sie eine strategische Grundentscheidung treffen. Werden wir in den nächsten 10 Jahren mit der AfD zusammenarbeiten wollen, ja oder nein? Wenn die Antwort ja lautet, dann sollte man sich auf Landesebene auf solche Regierungstypen einlassen. Und wenn man das insgesamt nicht will, dann soll man im Bund auch die Finger von einer Minderheitsregierung lassen. Denn wenn man die Mehrheiten immer nur von der SPD und den Grünen und von der Linken haben will, dann kriegt man das in der jetzigen Koalition immer noch billiger als ohne Koalition.
Ja gut, im Herbst hat man ja dann die Gelegenheit dazu, nicht?
Ja, deswegen ist der Herbst für die deutsche Innenpolitik ein wirklich wichtiger Monat, und danach dürfte allmählich so viel Rauch aus den Schlachtfeldern aufsteigen, dass sich jeder freut, wenn endlich eine klare Luft wieder da ist und man die Gefallenen besichtigen und die Chancen für den Neuaufbau erkennen kann.
Wir haben Frau Baas jetzt schon mehrmals erwähnt im Gespräch. Sie hat in den vergangenen Wochen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt durch Äußerungen, sei es die Bullshit-Äußerung, sei es die Behauptung, es gäbe keine Einwanderung in die Sozialsysteme, oder jetzt jüngst hat sie im Prinzip dadurch, dass es gäbe so eine Sehnsucht nach, wie hat sie das genannt, eine Einheitsbraun, nach Einheitsbraun, Einheitsgrau und Einheitsbraun, also hat quasi eigentlich auch so ein bisschen so die Nazi-Keule geschwungen über die deutsche Gesellschaft. Da fragt sich so mancher, wie lange lässt sich Merz noch von seiner Arbeitsministerin auf der Nase herumtanzen? Ich höre schon raus, die Schmerzgrenze in der schwarz-roten Regierung ist sehr, sehr hoch. Dennoch die Frage, Herr Professor Patzelt, schmeißt Merz Baas raus, ja oder nein?
Wenn Merz ein Kanzler mit innerparteilicher Autorität und mit innerkoalitionärer Autorität wäre, da hätte er seine Arbeitsministerin längst öffentlich gerügt und ihr zu erkennen gegeben, ob notwendigerweise öffentlich oder intern, das ist eine Frage der politischen Taktik, dass eine weitere Verhaltensweise dieser Art von ihm nicht toleriert würde. Und wenn er sie loswerden wollte, ohne Hinweis auf ihre, sagen wir mal, deutschfeindlichen oder deutsch herabsetzenden Äußerungen, dann könnte er das bewährte Mittel nutzen, um eine Koalition zum Platzen zu bringen. Er bräuchte einen historischen Moment lang auf seine Richtlinienkompetenz pochen und könnte sagen, die Richtlinie der Sozialpolitik ist, dass im Haushalt von Frau Baas so und so viele Milliarden eingespart werden, und zwar auch speziell in dem Bereich, und er erwarte Vorschläge dazu innerhalb der nächsten 2 Wochen. Dann kann die Arbeitsministerin gar nicht anders, als zurückzutreten, mit oder ohne Mitnahme ihrer eigenen Partei, und das ließe sich dann dosieren. Aber auf diesen Konflikt kann und will sich Merz nicht einlassen, weil er ja ohne Alternative dasteht. Wenn die SPD weg ist, läuft es unweigerlich bald auf einen Bundestagswahlkampf hinaus, in dem die Umstände eines Koalitionsbruches gewiss eine große Rolle spielen. Und er muss jetzt im Sinn haben, dass in einem solchen Wahlkampf nicht die SPD den Trick aus der Zeit nach der Koalition von Helmut Schmidt nutzen kann, wo die SPD einen Wahlkampf zog mit der Aussage, sie hätte für Deutschland gearbeitet, aber die böse Union habe die böse FDP dazu gebracht, das, das, das. Das muss er vermeiden, weil das hat ja damals Helmut Kohl die erste Wahl durchaus schwierig gemacht. Folglich kann er nicht einfach eine Politik machen, in der die SPD sich nachher als Opfer im Bundestagswahlkampf darstellen könnte. Und den Bundestagswahlkampf wird die CDU auch nicht bestehen unter den besten Umständen nicht überstehen, ohne erheblich federn zu lassen, denn sie scheitert genau aus den Gründen, die innerparteiliche Kritiker, um von der AfD ganz zu schweigen, ihr immer wieder vor Augen geführt haben. Sie steht ja dann im Wahlkampf auch vor der Frage, mit wem will sie dann weiter regieren? Mit der geschassten SPD, mit den wunderbaren Grünen oder mit der unglaublich bösen AfD, von der man sich so ergebnislos abgegrenzt hat?
Bleiben wir mal ganz kurz bei der SPD, Herr Professor Patzelt. Inzwischen kommt die in Umfragen nur noch auf 11%. Wir Älteren wissen es noch, die Jüngeren wissen es vielleicht nicht mehr. Das war mal eine Volkspartei eigentlich. Müssen wir uns langfristig mit dem Gedanken anfreunden, dass die SPD einstellig ist?
Wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass Parteiensysteme nicht sind, was in Eisen gegossen, mit Stahl befestigt oder aus Granit, skulpturiert worden ist. Schauen Sie, in Italien ist das ganze Parteiensystem Anfang der 90er Jahre einfach kollabiert. In Frankreich ist das alte Parteiensystem zusammengebrochen. In Großbritannien sehen wir das nun wirklich von Monat zu Monat oder haben es gesehen, wie es zusammenbricht. Die Vorstellung, ausgerechnet in Deutschland, dem Hort der Stabilität, bliebe das Parteiensystem unverrückbar bestehen, auch wenn seine Hauptakteure sich größte Mühe geben, es sich nicht in einer fruchtbaren Weise entwickeln zu lassen. Diese ganze Vorstellung ist schräg. Infolgedessen würde es mich nicht wundern, wenn die CDU allmählich auf das Niveau der Scholz-SPD schrumpfte und die SPD auf das Niveau der Lindner oder Kubicki-FDP schrumpfte. Das alles ist nicht auszuschließen, es ist aber auch nicht gewiss. Vieles können die Parteiführer derzeit noch machen. Zum Beispiel könnten sie allesamt begreifen, dass ein Grundproblem bei uns ist, dass wir zwar eine Bevölkerungsmehrheit haben, die keine Mitte-Links-Politik will, Linkspolitik schon gleich gar nicht, dass sie aber von unseren politischen Spielregeln nichts anderes als Mitte-Links-Politik geliefert bekommen kann und deswegen die AfD so lange wählt, bis die AfD mit absoluter Mehrheit Rechtspolitik machen kann. Solange die politischen Hauptakteure das nicht begreifen, wird die SPD nicht aufhören und werden die Grünen nicht aufhören, von der CDU ständige Abgrenzung zur AfD zu verlangen und werden selbst bei einer CDU, die nach links gerückt ist und dort bleibt, erdrückt werden. Wer soll heute die SPD wählen, wo doch die CDU die beste SPD ist, die es je gab?
Wir haben ja schon mehrmals, Herr Professor Patzelt, über die AfD und über das maximale Wählerpotenzial der AfD gesprochen in bisherigen Interviews. Und Sie waren immer der Ansicht, bei 30% ungefähr, da ist das Ende erreicht. Ist das noch so oder ist mittlerweile 35%, 40% in Sicht, wenn die Entwicklungen so weiterlaufen, wie sie laufen?
Tja, bei Prognosen orientiert man sich stets an dem, was man aus der Vergangenheit her für möglich hält. Und ich habe es immer für möglich gehalten, dass bei 30% AfD die CDU einsieht und die SPD auch, dass ihr bisheriger Ausgrenzungskurs nicht gelingt und dass man anders mit der AfD umgehen muss. Aber in meinen Hoffnungen auf Restbestände an strategischer Vernunft bei Union und SPD habe ich mich ganz offensichtlich getäuscht. Infolgedessen geht sozusagen das Zündeln der etablierten Parteien weiter. Bevor wir uns zu einem fruchtbaren Umgang mit der AfD verstehen, muss die AfD unbedingt so viele Wähler an sich gebunden haben, dass sie die absolute Mehrheit bekommt. Diese Dummheit seitens der etablierten Parteien habe ich irgendwie für ausgeschlossen gehalten. Und solange diese Dummheit weitergeht, wird man immer mehr Wähler der AfD zutreiben.
Die Frage zum Schluss. Im vergangenen Jahr haben wir darüber gesprochen, ob die Regierung überhaupt bis 2029 hält oder schon vorher auseinanderbricht. Inzwischen, wie eingangs schon gesagt, wir erleben Beliebtheitswerte von Merz absolut im Keller. Es gab jetzt schon zuletzt Spekulationen darüber, ob es einen Kanzlertausch geben wird. Meine Frage an Sie ist, überlebt Merz politisch das Jahr 2026 oder wird er ausgetauscht?
Die Rede vom Austausch des Kanzlers ist sehr unbedacht, denn einen Kanzler kann man ja nicht einfach durch Fraktionsbeschluss oder durch Parteibeschluss austauschen. Ein Kanzler kann dann in Anführungsstrichen ausgetauscht werden, wenn er zurücktritt. Denn dann kann der Bundestag einen neuen Kanzler wählen und braucht dafür die absolute Mehrheit der Stimmen. Und gegen seinen Willen kann man einen Kanzler nur durch ein konstruktives Misstrauensvotum loswerden, was ja mindestens einem deutschen Kanzler ja auch genauso widerfahren ist. Oder man bringt ihn innerfraktionell oder innerparteilich dazu, sich die Blamage zu ersparen wollen, durch ein sozusagen konstruktives Misstrauensvotum gegen seinen Willen abgewählt zu werden. Und dann hängt ja eben alles von der psychischen Konstitution des Kanzlers ab, ob er sagt, man versucht es mal, ich lasse es darauf ankommen, oder ob er kneift. Wie weit die seelische Stabilität von Friedrich Merz ausreichen wird, wo er sich jetzt schon beklagt, der am meisten verfolgte Kanzler der deutschen Geschichte zu sein, das bleibt abzuwarten. Hat er Stehvermögen? Dann ist er über 2026 hinaus auch noch Bundeskanzler, weil eine absolute alternative Mehrheit im Bundestag nicht zu erkennen ist.
Ich sehe schon, es bleibt spannend. Herr Professor Patzelt, ganz lieben Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Gerne geschehen, wie immer.